David Mayonga und Nils Frenzel. Ein N darf nicht neben mir sitzen. Eine deutsche Geschichte. Der erste Tag im Kindergarten ist für viele Kinder ein großer Schritt. Aufregung mischt sich mit Abschiedsschmerz. David Mayonga fühlte an diesem Tag hingegen Wut und Trauer, ausgegrenzt zu werden. Denn als er seine Mutter zum Abschied umarmt hatte und sich auf einen freien Platz neben einen nett aussehenden Jungen mit Pilzkopfhaarschnitt setzen wollte, warf dieser unvermittelt seine beiden Arme über den Stuhl und sagte den Satz, der auf dem Buchtitel zu lesen ist. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass David den Satz hören sollte. In diesen Blinks wollen wir dir vermitteln, wie es sich für David Mayonga anfühlte, in der bayerischen Provinz aufzuwachsen und was der allgegenwärtige Rassismus mit seinem Selbstwertgefühl machte. Die Blinks erzählen aber auch die Geschichte eines Mannes, der lernte, Diskriminierung in Kunst zu verwandeln. Neben Mayongas biografischen Erlebnissen und Schilderungen nehmen wir uns außerdem den Rassismus als Ganzes vor. Wodurch entsteht rassistisches Denken eigentlich? Was ist an Racial Profiling diskriminierend? Und wieso neigen viele dazu, Alltagsrassismus mit einem Schulterzucken zu begegnen? In diesen Blinks findest du Antworten. Blink Nummer 1. Seit frühester Kindheit wurde David Mayonga auf seine Hautfarbe reduziert. David Mayonga verbrachte seine Kindheit in Marktschwaben, einem Vorort etwa 25 Kilometer nordöstlich von München. Wie fühlt es sich an, dort mitten in der bayerischen Provinz als Mensch mit dunkler Hautfarbe aufzuwachsen? Schon in der ersten Klasse bekam David immer wieder das Gefühl vermittelt, dass er anders war und dass deswegen andere Regeln für ihn galten. Die folgende Szene, die sich in der ersten Klasse ereignete, steht dabei stellvertretend für viele. In der großen Pause hatte der kleine David aus einigen Metern Entfernung beobachtet, wie ein älterer Junge seinem Freund Martin die Brille vom Kopf geschlagen hatte. Ziemlich gemein, aber auch kein allzu ungewöhnlicher Vorfall auf einem Grundschulpausenhof. Dennoch kam es in Folge zu einer kleinen Rangelei. Als Mayongas Klassenlehrerin schließlich samt Rektor einschritt, rief auf einmal ein vollkommen unbeteiligter Schüler, der David sei auch dabei gewesen. Davids Freund Martin tat noch sein Bestes, um diese Unwahrheit zu widerlegen, doch es war nichts zu machen. Rektor und Lehrerin hatten sich ihre Meinung bereits gebildet und machten dem unschuldigen Sündenbock die Hölle heiß. Wann immer im Klassenzimmer etwas kaputt ging oder irgendjemand auf dem Pausenhof aufschrie, erst einmal fiel der Verdacht auf David. Traurig, aber wahr. Schon als Kind lernte Mayonga, wie es ist, wenn man nicht als Mensch, sondern als wandelndes Stereotyp wahrgenommen wird. Er wurde schon in frühester Kindheit Opfer von Rassismus. Rassismus ist eine Ideologie, bei der Menschen aufgrund ihres Erscheinungsbildes, also zum Beispiel ihrer Hautfarbe, als weniger wertvoll wahrgenommen werden. Dass einer anders aussieht als sie selbst, gibt Rassisten das Recht, ihn anders zu behandeln. Rassismuserfahrungen sind immer individuell und subjektiv. Mayonga empfand Scham und der Trauer, ausgegrenzt zu werden, aber vor allem ärgerte es ihn, ständig auf sein Aussehen reduziert zu werden. Er selbst sah sich genauso als Bayer wie seine Klassenkameraden. Er war schließlich in Bayern geboren und aufgewachsen, hatte die Kultur mit der Muttermilch aufgesogen, von seiner Würstelvorliebe bis zur Kramperljagd, bei der am Nikolaustag Kinder ziemlich rustikal bestraft werden. Die Reduktion auf das Schwarzsein ließ für all das überhaupt keinen Platz. Auch später auf dem Gymnasium zählten nicht in erster Linie sein Charakter, seine Vorlieben oder Ideen. Man nahm ihn stets zuerst über seine Hautfarbe wahr. Sie überdeckte einfach alles. Es blieb in David Mayongas Leben nicht bei rassistischen Sprüchen und diskriminierenden Sonderbehandlungen. Es wurde noch schlimmer. Dass es so weit kam, hat tief verwurzelte ideologische Gründe, wie der folgende Blink zeigt. Blink Nummer 2. Der moderne Rassismus entstand, als sich koloniale Eroberer auf ihre vermeintliche biologische Überlegenheit beriefen. Eine Nacht in Marktschwaben, Mitte der 90er Jahre. Es war ein lustiger Abend. David Mayonga zog gerade mit zwei Kumpels um die Häuser, als sie auf der anderen Straßenseite drei Gestalten entdeckten. Langsam gewannen die Umrisse Formen. Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze. Und die Nazis liefen bereits auf sie zu. Zwar entkamen Mayonga und seine Freunde in ein nahegelegenes Wirtshaus, doch der Schock saß tief. Das war eine neue Stufe, die selbst er nicht kannte. Die drei Bomberjackenträger hatten sich offensichtlich der Nazi-Ideologie verschrieben. Woher genau das krude NS-Gedankengut stammt und wie es sich in der Geschichte entwickelte, ist inzwischen recht gut erforscht. Rassistisches Denken ist beinahe so alt wie unsere moderne Zivilisation. Die erste uns bekannte rassistische Gesellschaftsstruktur existierte um 1500 vor Christus. Die hellhäutigen Arier hatten den nordindischen Raum erobert und die dunkelhäutigen Einheimischen unterworfen. Es entstand ein Kastensystem, in der hellhäutige über dunkelhäutigen Menschen standen. In diesem rassistischen System war es unmöglich, in eine höhere Kaste aufzusteigen. Der moderne Rassismus entstand erst im 15. Jahrhundert im Zuge der Kolonialisierung. Mit der Eroberung neuer Kontinente wuchs in Europa das Interesse daran, die verschiedenen Bevölkerungen in das einzuteilen, was damals als Rassen bezeichnet wurde, und diese miteinander zu vergleichen. Es kam zu einem regelrechten Hype um eine Disziplin, die damals als Rassenforschung bezeichnet wurde. Im Zuge dessen wurden Menschen aufgrund von äußerlichen Merkmalen als unterschiedliche Rassen deklariert und anschließend bewertet und kategorisiert. Zwar stellten in der Folgezeit zahllose selbsternannte Rassenforscher Vermutungen über die biologische Überlegenheit sogenannter Rassen an, doch den tatsächlichen Beweis, dass es überhaupt so etwas wie Menschenrassen gibt, blieben sie schuldig. Dennoch rechtfertigte diese angebliche Überlegenheit der weißen Entdecker ihr Handeln vom Kolonialismus zur Sklavenhaltung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschmolzen dann Begrifflichkeiten wie Volk, Rasse und Nation immer mehr. So erreichte die biologistische Argumentation des Rassismus in der NS-Zeit schließlich ihren Höhepunkt. Menschen aufgrund ihrer angeblichen biologischen Rasse zu verfolgen, wurde nicht nur geduldet, sondern war quasi Staatsdoktrin. Das Dritte Reich war daher auch kein Unfall, sondern die letzte Konsequenz einer Ideologie. Das perfide Denken der Nazis, die Mayonga in den 90er Jahren verfolgten, hat hier seinen Ursprung. Heute gibt es eine neue Art von Rassismus, der mehr und mehr gesellschaftsfähig zu werden scheint. Link Nummer 3. Auch kultureller Rassismus ist rassistisch. Mit all dem Wissen um die Gräuel der NS-Zeit redete der AfD-Politiker Alexander Gauland den Nationalsozialismus 2018 als Vogelschiss der Geschichte klein. Wieso tat er dies? Das war eine der vielen Fragen, die David Mayonga so sehr umtrieben, dass er ein Jahr später in seiner Heimatstadt München an einem sogenannten Infoabend der AfD teilnahm. Mayonga hatte eigentlich vor, sich auf den Abend einzulassen und trotz aller Widerstände das Gespräch zu suchen. Doch der Abend verlief viel schlimmer, als er es erwartet hatte. So musste er sich etwa gleich zu Beginn gefallen lassen, dass die Wirtin ein Cola-Weißbier auf seinem Tisch abstellte, ohne dass er es bestellt hätte. Um diese rassistische Spitze zu verstehen, muss man wie Mayonga Bayer sein. Dort bezeichnet man jenes Biermischgetränk in manchen Gegenden bis heute mit dem N-Wort. Mehrfach sprach die Wirtin dieses N-Wort im Verlaufe des Abends auch aus. Dann betrat einer der anwesenden AfDler die Bühne und kündigte stolz seinen Redebeitrag an. Dieser könne vielleicht ein bisschen rassistisch werden. Was zum Teufel sollte das bedeuten? Ein bisschen rassistisch. Wenn auch auf den ersten Blick nicht erkennbar, unterscheidet sich der Rassismus der AfD doch in gewisser Weise vom biologischen Rassendenken der Nazizeit. Die Rassenkunde ist als Unterbau für rassistische Diskriminierung etwas aus der Mode gekommen. Dieser Tage geht es nicht mehr um die Überlegenheit einzelner Rassen, sondern darum, dass bestimmte Ethnien und Kulturen einfach zu verschieden seien, um miteinander leben zu können. Aus diesem Grund habe jedes einzelne Volk das Recht, seine Identität zu behalten. Soweit die Ideologie. Der Fachbegriff dafür lautet kultureller Rassismus. Ein gutes Beispiel für diese Art rassistisch zu denken findet sich in Thilo Sarrazins 2010 erschienenen Buch »Deutschland schafft sich ab«. Darin ist Sarrazin darauf aus, einen Zusammenhang zwischen Kultur, ethnischer Herkunft und Intelligenz nachzuweisen. Anhand einer sehr selektiven Auswahl an Daten meint er eine Verbindung zwischen einer Zunahme an muslimischer Zuwanderung und einem abnehmenden Intelligenzdurchschnitt der deutschen Bevölkerung zu erkennen. Für den AfDler des Infoabends waren Aussagen, wie sie zum Beispiel Sarrazin trifft, nur ein bisschen rassistisch. Doch ob jemand nun kulturrassistisch oder biologisch argumentiert, der Rassismus bleibt. Es gibt eben kein nur ein bisschen rassistisch. Link Nummer 4. Racial Profiling ist Diskriminierung durch die Polizei. Stell dir vor, jemand bedrängt oder attackiert dich aus heiterem Himmel. Wie würdest du reagieren? Weglaufen? Kämpfen? Auf jeden Fall schnellstmöglich die Polizei einschalten, oder? Für David Mayunga ist dies keine Option. Denn das Vertrauen in die Polizei als Freund und Helfer hat er schon früh verloren. Genauer gesagt mit 13, als er innerhalb von nur wenigen Wochen zweimal vollkommen anlasslos kontrolliert wurde. Bei der ersten Kontrolle war er gerade auf dem Heimweg vom Nachhilfeunterricht, als er einen schwarzen Audi bemerkte, der ein wenig zu langsam hinter ihm herfuhr. In dem Wagen saßen zwei Polizisten in Zivil, die ihn kurz darauf anhielten und von Kopf bis Fuß durchsuchten. Sie forderten ihn auf, seine Hände auf der Motorhaube abzulegen, so als wäre der 13-jährige Schüler ein Schwerverbrecher. Bei der nächsten Kontrolle waren es wieder zwei Zivilbeamte. Das perfide: einer der beiden war bereits an der ersten Kontrolle kurz zuvor beteiligt gewesen. Diesmal sollte Mayunga seine Hände auf ein Geländer legen, während sie seinen Rucksack durchsuchten. Da sie sich Zeit ließen und seine Hände auf dem Geländer eiskalt wurden, steckte er sie kurz in seine Hosentasche. Sofort schrie ihn einer der beiden Polizisten an und schlug ihm mit der Taschenlampe auf die Hand. Wie schon in der Grundschule schien er auch hier wieder unter Generalverdacht zu stehen. Die Polizisten schienen überzeugt davon zu sein, dass er bald zum Verbrecher würde. Und während er vornübergebeugt dastand, umringt von Schaulustigen, kam er sich tatsächlich wie ein Straftäter vor. Während damals, Mitte der 90er Jahre, solche Polizeiaktionen in der bayerischen Provinz noch nicht mit Diskriminierung in Verbindung gebracht wurden, ist die Aufmerksamkeit für das Racial Profiling heute eine andere. Spätestens seit der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd bei einer Polizeikontrolle in den USA im Jahr 2020. Beim polizeilichen Profiling geht es eigentlich darum, die Fahndung einzugrenzen. Wenn über einen Bankräuber bekannt ist, dass er arabisch aussieht, dann grenzt das die Suche nach dem Tatverdächtigen genauso ein, wie die Information, dass er ca. 1,80 Meter groß ist. Nichts daran ist diskriminierend. Racial Profiling ist hingegen diskriminierend, weil Menschen hier ohne konkretes Verdachtsmoment kontrolliert werden, weil sie zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe vermeintlich verdächtig aussehen. Dass diese Form der Diskriminierung Menschen langfristig prägen kann, zeigte die im Jahr 2016 im Fachmagazin Developmental Psychology erschienene US-amerikanische Studie Perceived Discrimination and Personality Development in Adulthood. Sie kam zu einem traurigen Schluss. Werden wir diskriminiert, verhalten wir uns eher dem Vorurteil entsprechend. Blink Nummer 5. Auch in der Hip-Hop-Szene erlebte Mayunga Alltagsrassismus. Die Sache mit der Polizei war ein großes Thema in Mayungas Jugend. Zu seinem großen Glück fand er ein Ventil für seinen Frust: Hip-Hop. In seinem Jugendzimmer legte er KRS-One und NWA auf und dachte sich: Fuck the police. Ja, genau. Scheiß auf die Polizei. Die Rapper aus Los Angeles und New York schienen ihn zu verstehen. Was Mayunga besonders gefiel: hier war es mehr oder weniger egal, wie man aussah und woher man kam. Es schien immer nur darum zu gehen, was man drauf hatte, wie gut man rappen konnte, welche Skills man als DJ und beim Sprayen hatte. Mayunga begann in dieser Zeit auch, selbst aufzulegen, zu sprühen. Vor allem aber wollte er selbst rappen. Er legte sich ein Pseudonym zu: Roger Reckless. Bald erhielt er beim Label BMG einen Plattenvertrag und stand auf den großen Bühnen. Doch nachdem er die anfängliche rosarote Brille abgelegt hatte, bemerkte er, dass er auch im Hip-Hop-Umfeld immer wieder auf Rassismus traf. Einfach nur, weil er anders aussah als die weißen Rapper. Einer dieser Vorfälle scheint auf den ersten Blick harmlos. Nach einem Konzert, bei dem er gerade eine halbe Stunde auf Deutsch gerappt hatte, kam eine junge Frau auf ihn zu: Great show, sagte sie, und begann ein Gespräch auf Englisch, von dem sie sich auch dann nicht abbringen lassen wollte, als ihr Mayunga in tiefstem Bayerisch antwortete. Das Schlimme an der Szene war, dass sie so sehr im Widerspruch zu dem stand, was Mayunga eigentlich an der Hip-Hop-Kultur so liebte. Auf einmal hieß es: egal wie geil du rappst, für einige Menschen steht deine Hautfarbe trotzdem im Vordergrund. Natürlich meinte die junge Frau es nicht böse. Dennoch handelt es sich dabei um einen klaren Fall von Alltagsrassismus. Alltagsrassismus ist, wenn wir automatisch davon ausgehen, ein schwarzer Rapper könne kein Deutscher sein. selbst wenn er auf Deutsch rappt. Das mag auf den ersten Blick nicht so schlimm wirken, wie von der Polizei malträtiert zu werden. Prinzipiell passiert hier aber etwas Ähnliches. Der Betroffene wird auf das Schwarzsein reduziert. Das Beispiel zeigt, Rassismus beginnt aber nicht erst dann, wenn andere das N-Wort rufen. Brennende Asylunterkünfte sind furchtbare Ereignisse, die auffallen, aber sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Link Nummer 6. Wir müssen dem Alltagsrassismus entgegenwirken. Alltagsrassismus zog sich durch David Mayongas gesamtes Leben. Genauso wie Menschen ihm immer zu verstehen gaben, als Schwarzer müsse er automatisch gut rappen können, wurde er beim Basketball stets besonders hart gedeckt. Denn Mayonga musste einfach der Beste im Team sein. In der NBA spielten ja auch fast nur Schwarze. Die nervigste Form von Alltagsrassismus war für Mayonga allerdings die Frage nach seiner Herkunft. Vor allem dann, wenn sie gleich bei der ersten Begegnung aufkam. Denn auf diese Weise spielten wieder weder seine Ideen und Interessen, noch sein Esprit, seine Arbeit oder seine Fähigkeiten die Hauptrolle. Es wäre jedoch falsch anzunehmen, Alltagsrassismus beträfe lediglich Nicht-Weiße. Jeder einzelne Mensch ist betroffen, nur eben ganz unterschiedlich. Wenn ein Weißer mitbekommt, wie andere stereotyp über einen schwarzen Menschen sprechen, natürlich ist er ein guter Basketballer, er ist ja auch schwarz, dann ist er ebenfalls Alltagsrassismus ausgesetzt. Widerspricht in solchen Momenten niemand, werden Bemerkungen, die ein klein wenig rassistisch sind, mehr und mehr salonfähig. In der Folge gedeiht ein Rassismus, in dessen Umfeld die AfD und Neurechte erstarken und anders aussehende Menschen über kurz oder lang aktiv verfolgt werden. Es ist daher wichtig, Alltagsrassismen entgegenzuwirken. Doch wie? Dazu ein Beispiel. Bei einer Feier des Bayerischen Rundfunks stand der dort als Moderator arbeitende Mayonga in der Schlange. Es gab Würstel. Teller für Teller ging über den Tresen. Doch als Mayonga an der Reihe war, lag oben auf dem Tellerstapel zufällig ein Teller, auf dem ein Gorilla abgebildet war. Mayonga spürte, wie unangenehm dies den beiden BR-Mitarbeitern hinter der Theke war. Er und die beiden starrten sich ratlos an. Und über ihnen manifestierte sich das rassistische Bild des schwarzen Affen. Hinter vorgehaltener Hand besprachen sie, wie sie am besten damit umgehen sollten und entschieden sich schließlich dafür, ihm einen anderen Teller zu geben. Mayonga hätte sich in diesem Moment gewünscht, dass sie ihn irgendwie in ihr Gespräch einbezogen hätten. Eine einfache Frage wie »Ist das jetzt irgendwie blöd, wenn wir dir diesen Teller geben?« hätte dabei schon gereicht, um das rassistische Gebilde zu entkräften. Die Antwort, wie wir Alltagsrassismus entgegenwirken können, lautet daher Kommunikation. Egal wie Mayonga reagiert hätte, ob er empört geantwortet hätte, dass er jenen Teller auf gar keinen Fall nehmen könne, oder gesagt hätte, dass es nicht weiter schlimm sei. Er wäre mit einbezogen worden, das in diesem Kontext rassistisch wirkende Bild hätte so oder so nicht mehr zwischen ihnen gestanden. Link Nummer 7. Die weiße Mehrheitsgesellschaft muss sich kritisch hinterfragen. Zugfahrten bereiten David Mayonga Kopfschmerzen. Gerade wenn er in der ersten Klasse fährt, ahnt er schon, das könnte stressig werden. Denn dort, wo die Wirtschaftselite in exklusiver Atmosphäre zum nächsten Geschäftsabschluss reist, zieht ein schwarzer Mann besonders viele Blicke auf sich. Beim so und so vielten Paar Augen, das hinter einer FAZ hervorlugt, fühlt er sich häufig nur mehr zweitklassig. In solchen Momenten war und ist es für ihn ganz egal, dass er gerade eigentlich in eine Stadt fährt, um dort vor hunderten Menschen aufzutreten, die ihn offensichtlich schätzen. Als Mayonga begann, sich vermehrt mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen, stellte er jedoch fest, dass die Mehrzahl seiner Freunde diese Art Rassismus überhaupt nicht wahrnahm. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Sie sind weiß. Wir leben in Deutschland in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, die weiße Mehrheit legt fest, was normal ist und wer nicht zur Norm gehört. Wer sich integrieren muss und wie. Welche Kunstwerke an den Wänden der Galerien hängen. Von wem die Geschichten in Literatur und Film handeln und welche Gesichter wir auf der großen Leinwand sehen. Die Erfahrungen schwarzer Menschen tauchen in einer solchen Mehrheitsgesellschaft nur am Rande auf. Und Rassismus ist kein Thema, das Weiße besonders oft untereinander besprechen. In Abwesenheit direkt Betroffener findet Rassismus als Thema kaum statt. So weisen die Macher des Studienfachs Critical Whiteness, das sich mit den Privilegien der weißen Mehrheitsgesellschaft beschäftigt, darauf hin, dass Rassismus in erster Linie immer das Problem von nicht-weißen Menschen ist. Wenn wir verhindern wollen, dass Rassismus salonfähig bleibt, dann wäre genau dies aber die Aufgabe einer weißen Mehrheitsgesellschaft, den Rassismus zu ihrem Problem zu machen. Was können weiße Menschen tun? Der erste Schritt heißt sensibilisieren. Das geht zum Beispiel, indem sich weiße Menschen mit ihren Privilegien auseinandersetzen. Denn der weißen Mehrheitsgesellschaft sind die eigenen Privilegien häufig gar nicht bewusst. Zum Beispiel des Privilegs, im Zug nicht verstohlen angeschaut zu werden. Blink Nummer 8. Das N-Wort ist ein Symbol für den Schmerz der Vergangenheit. Hip-Hop rettete David Mayonga. Die Kultur bot ihm einen Schutzraum. Hier traf er auf Gleichgesinnte, hier war er, zumindest meistens, mehr als nur ein Stereotyp. Doch jener Raum hatte einen blinden Fleck. Im Hip-Hop tauchte nämlich auch immer wieder das N-Wort auf. 1993 drückte ein Freund Mayonga eine CD von einem ihm unbekannten Künstler in die Hand. Ein gewisser Ice-T rappte darauf in sehr expliziter Sprache. Immer wieder fiel auch das N-Wort. Wieso um alles in der Welt gab ihm sein Freund das Album eines Rassisten? Er brauchte etwas, um zu verstehen, dass Ice-T selbst schwarz war und in den Texten seine Wut verarbeitete. Er lernte bald, dass das Wort eine Art Selbstermächtigung war. Mayonga empfand das Wort allerdings nie als Empowerment. Das N-Wort war für ihn ein Symbol aller kleinen und großen Erniedrigungen, die er seit dem Kindergarten erfahren hatte. Doch obwohl er es eigentlich verabscheute, begann er selbst damit, es in Freestyles zu verwenden. Noch im Jahr 2004 nahm er sogar einen Song auf, der das Wort enthält. Alle anderen schienen es so frei und selbstverständlich zu verwenden, dass er begann, an sich selbst zu zweifeln. Er dachte, er müsse das Wort so oft benutzen, bis dessen Bedeutung ausgeleiert wäre. Doch jedes Mal war da wieder aufs Neue dieser Schmerz in der Brust. Es war ihm, als wäre es wieder der erste Tag des Kindergartens, an dem der Junge mit der Pilzfrisur nicht neben ihm sitzen wollte. Und trotzdem steht der Satz mit dem N-Wort ausgerechnet auf dem Titel von Mayongas Buch. Obwohl das Wort so tiefe Schmerzen in ihm auslöst, obwohl er weiß, dass es für viele andere Schwarze, die wie er diskriminiert wurden, ebenso schmerzhaft klingt. Dass es nicht anders ging, liegt an verschiedenen Umständen. Zum einen war der Satz der erste bewusste Kontakt Mayongas mit Rassismus. Er bildete den Startpunkt des weiten Wegs, den der Autor bis heute gegangen ist, während er sich mit dem Thema auseinandersetzte. Der Titel mit dem N-Wort ist aber auch ein Versuch, dem Leser zu verdeutlichen, wie das ist, wenn ein Wort sich zwischen die Menschen drängt, wenn es alles überschattet, was hinter dem jeweiligen Menschen steht. Träume, Wünsche, Makel und Talente, alles egal. Plötzlich ist man nur noch der Schwarze. Das Wort hat nichts mehr in unserer Sprache verloren. David Mayonga musste es auf den Titel nehmen, so sehr ist es Teil seiner Geschichte. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass David Mayonga von frühester Kindheit an rassistisch diskriminiert wurde. Seine Geschichte zeigt, Rassismus beginnt schon im Alltag. Der Alltagsrassismus nämlich mag scheinbar harmlos daherkommen, reduziert Menschen aber trotzdem auf ihre Hautfarbe und bildet den Nährboden für Gedankengut, das zu weiterem Rassismus und sogar zu Gewalt führen kann. Auch heute noch schmerzt es Mayonga, dass selbst wohlmeinende Menschen in erster Linie seine Hautfarbe sehen. Das waren unsere Blinks zu »Ein N darf nicht neben mir sitzen«, eine deutsche Geschichte. Von David Mayonga und Nils Frenzel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.